Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Adventskalender-Podcasts, der Benzingespräche. Ja, liebe Freunde, heute sprechen wir über das Gegenteil von Saugertuning, könnte man fast sagen. Nicht Sauger langsam machen, sondern Turbotuning. Ja, welche Erfahrung habe ich damit? Ich wurde nämlich hier im Sticker, als Frage wurde in den Sticker gepostet, erzähl doch mal was von deinem Einser und was du da alles dran gemacht hattest, gerade motormäßig. Ja. Das Auto war bekanntermaßen, also beziehungsweise für alle Leute, die die Story nicht kennen, ich habe mir 2010 einen 1.23D gekauft, 1er BMW Coupé. Ich habe das Auto über alles geliebt. In der Folge, in der Podcast-Episode 7, ey Mann, wo ist mein Auto? Ja, da erfahrt ihr alles dazu, was mit dem Auto dann passiert ist, denn der ist mir gestohlen worden. Für die Leute, die vielleicht jetzt später im Podcast einsteigen oder erst hier mit dem Adventskalender beginnen. Und dieses Auto hatte ich wirklich, weil ich tatsächlich einen Narren daran gefressen hatte, auf dem BMW-Syndikat Asphaltfieber Viertelmeile zu fahren, habe ich motormäßig alles rausgeholt. Witzigerweise gleichzeitig, wir haben das immer so ein Wettrüsten genannt, mit meinem Kumpel Alex damals. Mein Kumpel Alex fuhr einen Vor-Facelift 330D E91 Touring in genau derselben Farbe, wie ich die hatte, also Le Mans Blau Metallic, supergeile Autos. Und wir hatten damals die Nummernschilder MY, also Mai für Mayen hier, Mai E91 und Mai E82. Wenn die Autos nebeneinander gefahren sind, sah das so geil aus. Es gibt irgendwo online noch ein Bild davon, glaube ich. Da hat auf dem Syndikat mal einer ein Bild von gemacht, weil es einfach mit den Nummernschildern, man hat uns echt oft gefragt, ob wir die gefaked haben und halt jetzt nur fürs Treffen drauf gemacht haben. Dann haben wir gesagt, nee, das sind unsere echten Nummernschilder. Das Mai E82 ist übrigens immer noch, ich glaube, bis 2029 gesperrt. Braucht euch keine Hoffnung zu machen, falls ihr aus dem Kreis Main-Koblenz kommt und ein Einser fahrt, weil es ein Diebstahlfahrzeug ist. Und dann wird das Kennzeichen 10 Jahre gesperrt, meines Wissens nach. Was habe ich damals am Einser so alles gemacht? Oder beziehungsweise, wie kam das dazu? Viertelmeile sind auf dem BMW-Syndikat, also semi-professionell, kann man sagen. Aber man muss dazu sagen, es kommen halt deutschlandweit gefühlt alle Gaskranken dahin. Ergo hat man echt einen guten Querschnitt von Leuten, die echt vielleicht sogar gut sind im Viertelmeile fahren. Wir reden hier nicht von den Hardcore Race Wars Typen, die wirklich, also wo wirklich Leistung bis Ultimo ansteht. Aber ihr habt da verschiedene Klassen. Und in der 2 Liter Dieselklasse war ich mit dem Teil, bist du mit dem Teil ja damals schon sowieso der König gewesen, weil 1.23D damals 204 PS Serienleistung. Das Fahrzeug war ein Biturbo. Ich weiß gar nicht, heutzutage haben die ja nur noch Twin-Turbos. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich glaube, ne, also straft mich ein Lügner, ich glaube, der Unterschied zwischen Bi- und Twin-Turbo ist, dass du, ich glaube, entweder liegt das daran, dass die Twin-Turbos beide im selben Gehäuse sind oder beide dasselbe Gehäuse haben bei Twin. Und beim Bi-Turbo, also ich weiß, beim 1.23D hatte ich wirklich einen kleinen Turbolader da sitzen und einen großen Turbolader da sitzen. Und heute macht man das gar nicht mehr. Früher war das eine Registeraufladung. Das heißt, zuerst lief der kleine Turbo. Und dann lief der große Turbo nach. Und das war halt im Prinzip so ein bisschen Wastegate gesteuert oder halt Druck gesteuert, sodass man halt so gesehen so ein Auto fahren konnte wie ein Benziner. Also der hatte eigentlich kein dieses ganz bekannte Turboloch, was selbst so Diesel wie mein E46 320D sogar noch haben, dieses oder das dem oben um die Luft ausgeht. Ich konnte tatsächlich den 1.23D bis 5500 Umdrehungen gedreht. Und da kam halt noch was. Das ist halt nicht wie bei den Diesel nur mit einem Turbolader gewesen, wo dann irgendwann die Luft ausgeht, sondern da kam wirklich noch was. Da bin ich meine ersten Viertelmeilenrennen mitgefahren und ich war ja auch so auf den Start verkackt und so am Anfang. Aber irgendwie hat es Bock gemacht und ich bin von auf Anhieb mit dem 1.23D wirklich sehr gut gefahren und habe mir dann gedacht, ey, da muss man doch was machen, da muss doch ein bisschen mehr gehen. Gerade das Auto sieht von außen sehr schnell aus, Le Mans Blau Metallic. Ich hatte den peu à peu über die Jahre, ich glaube bis dann 2019, also ich besaß das Auto fast 10 Jahre, habe ich den komplett auf BMW Performance umgerüstet. Für die Leute, denen das nichts sagt, das war bevor es M-Performance gab. Gerade auch die BMW Performance Sitze, die sind den meisten noch im Begriff, die hatte ich sogar auch. Ja. Da hat sich der Dieb sehr gefreut wahrscheinlich drüber. Und naja, ich hatte halt, ich bin halt immer auch gegen meinen Kumpel Alex gefahren. Der fuhr einen 330D Touring, wie ich schon sagte, E91. Und der war ja schon von Grund auf ein bisschen schneller als meiner. Ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, dass die 231 PS haben oder so. Die hatten, glaube ich, 231 PS. Jedenfalls hatte der Alex dann immer peu à peu jedes Jahr ein bisschen was mehr gemacht und ich zog halt nach. Wir nannten das halt unser Wettrüsten, so gesehen. Und ich habe dann tatsächlich, er fing an mit, hat auf jeden Fall eine Motorrevision gemacht. Das hatte ich beim Einser sowieso gemacht, weil die große Steuerkettenprobleme hatten. Hat eine Motorrevision gemacht und dann haben wir so Kleinigkeiten wie Drallklappen entfernt und so Sachen halt optimiert. größeren Ladeluftkühler eingebaut. Das ist beim Turbo-Tuning auch eine ziemlich gute Sache, finde ich immer. Die meisten, wir wollen hier allgemein auch über das Turbo-Tuning reden, nicht nur über meinen Einser. Ich finde, ein gutes Kennfeld oder ein Datenstand aufs Steuergerät zu spielen, ist immer schon mal eine gute Sache. Aber es ist auch wie beim Saugertuning die Summe von vielem. Nur merkt ihr bei dem Datenstand schon so direkt die Mehrleistung. Das muss man dazu sagen. Aber ihr tut eurem Auto immer was Gutes, wenn man, und das ist immer noch kein Low-Budget, also das, oder beim Turbo-Tuning, glaube ich, gibt es kaum Low-Budget-Dinge, also wo man sagt, so außer Kleinigkeiten wie halt den Motor ein bisschen optimieren, vielleicht einen besseren Luftfilter reinsetzen oder sowas. Aber ob es Benziner oder Diesel ist, was auf jeden Fall sehr effektiv ist, ist ein Ladeluftkühler. Das merkt man auch tatsächlich, weil umso kälter die Luft ist, umso kühler die Luft ist, die hinterm Turbo rauskommt, umso höher ist der Sauerstoffanteil, umso besser ist die Verbrennung nachher. Und das ist im Brennraum Gemischaufbereitung ist dann wesentlich besser. Deswegen zu einem Kennfeld würde ich persönlich immer bei einem Turbofahrzeug direkt auch einen Ladeluftkühler machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht einen guten Luftfilter reinsetzen, damit der Turbo auch richtig Luft ziehen kann und nicht. Das ist eine Philosophiefrage. Papierfilter oder halt so ein Meshfilter wirklich gut ist. Gerade gewisse Marken, die arbeiten da ja mit geölten Filtern. Das finden viele ja auch nicht so geil für die Luftmengenregelung und so. Naja, gut. Ist eine Philosophiefrage. Aber ich sag euch, Datenstand auf jeden Fall, da könnt ihr bei einem Turbo schon, also ich beim 1.23D habe ich damals ein Kennfeld drauf machen lassen, das erste Kennfeld. Da hatte das Auto aus dem Stand und das habe ich sogar als Prüfstandslauf gehabt. Da hat das Auto 240 PS direkt gehabt. Boom. Also 40 PS, bang drauf. Also 50% Leistungssteigerung fast schon einfach mal on top gespielt. Und ohne irgendwas daran zu machen. Und dann ging das Auto auch richtig nach vorne schon. Und jetzt kommen wir wie beim Saugertuning. Der Rest, der jetzt dazukommt, das war halt echt harte Arbeit, das auch noch dazu zu spielen. Dann habe ich tatsächlich, Alex kam dann irgendwann zum Asphaltfieber und sagte, oder beziehungsweise schickte mir irgendwann ein Bild und sagte, guck dir das mal an. Und kaufte sich von Snow Performance ein Wassermethanol-Einspritzungssystem. Und das muss ich sagen, Leute, Wassermethanol-Einspritzung, das ist schon ein bisschen Endgegner. Also ich bin ein Fan davon, wenn ich einen Diesel hätte, mit dem ich nochmal Viertelmeile fahre oder auch eigentlich auch beim Benziner möglich, allerdings beim Diesel in meinen Augen ein bisschen effektiver. Ich bin mal einen Benziner mit Wassermethanol-Einspritzung gefahren. Das ist schon geil. Alex kaufte sich das von Snow Performance. Ich habe es mir in Kalifornien von AEM gekauft. Ist für jeden von euch auch, glaube ich, hier ein Begriff. Gerade hier bei den guten alten Tuning-Decal-Aufklebern, die es in Amazon gibt, ist AEM Electronics auch immer dabei. Die bauen auch frei programmierbare Steuergeräte und so weiter und so fort. Und ja, dann haben wir uns tatsächlich Wassermethanol in die Karren eingebaut. Alex sogar noch einen größeren Turbolader, was auch ein guter Weg ist. Also ich finde, Kennfeld, dann wäre der Ladeluftkühler, die Ansaugung optimieren. Dann könnte man einen Upgrade-Lader drauf machen. Das machen ja auch sehr viele im VAG-Bereich, weil das ja super einfach auszutauschen ist. Und mit einem Upgrade-Lader könnt ihr halt schon dann noch mehr Ladedruck fahren. Wichtig ist auch immer, denkt an das Surrounding. Also denkt an die belasteten Teile, wie zum Beispiel die Rohre, die vom Turbo zur Ansaugbrücke und zum Ladeluftkühler gehen, weil beim 1.23D hatte ich damit ganz oft das Problem, dass das wirklich nur einfach Hartkunststoffrohre waren und gerade beim B-Turbo haben wir irgendwann das Kennfeld so verändert, dass beide, wie eigentlich ein moderner Twin-Turbo, beide Turbos nahezu gleichzeitig liefen. Also nicht mehr registermäßig, also kleiner und der hört dann auf, sondern die spuckten beide richtig Ladedruck in die Karre rein. Und damit ist mir ganz oft, da ist so ein kleiner Temperatursensor in diesem einen Rohr gewesen für Ladelufttemperatur. Und ich sag's euch, der ist mir regelmäßig daraus explodiert förmlich. Also das klang, als würde der Motor explodieren und dann habt ihr halt null Ladedruck mehr gehabt, dann fuhr das Auto sofort im Notlauf und ruste halt wie bekloppt. Das hatte damit einfach zu tun, dass der Ladedruck zu hoch war für dieses Kunststoff eingeklebte Ding. Also stellt euch einfach ein Rohr vor und da sitzt ein kleiner Sensor drin und das Rohr ist aus Kunststoff und der Sensor ist aus Kunststoff. Das hält dann irgendwann hier, weiß ich nicht, 2,7 Bar oder sowas alles nicht mehr aus. Jedenfalls, ja, Einser haben wir dann halt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wassermethanol. Ich bin halt nachgezogen, hatten halt Wassermethanol reingebaut und ich sage euch, dann ging es richtig nach vorne. Also der gangbare Weg ist, wie gesagt, auf jeden Fall, wenn ihr einen Ladeluftkühler oder sowas einbaut, denkt an diese Schläuche. Es gibt für viele Fahrzeughersteller oder Motoren gibt es das auch direkt in halt Aluminium, Hardpiping nennt man das. Gerade beim 1er weiß ich, beim 135i eine sehr beliebte Sache, weil der ist ja auch ein Twin-Turbo oder B-Turbo. Der N54-Motor, der Holy Grail, frühen 2000er. Das Ding kann halt richtig Ladedrücke verursachen und da sind auch nur Kunststoffrohre außen dran. Und naja, spätestens dann, wenn ihr, wie wir eben schon besprochen hatten, Wasser Methanol verbaut und ihr Einspritzdüsen vor die Ansaugbrücke schrauben müsst, spätestens dann ist es dann vorbei mit Kunststoffrohren. Ja, Wasser-Methanol-System, wie funktioniert das Ganze? Ihr habt im Prinzip einen Tank, eine Pumpe und dann hatte ich ein druckgesteuertes System. Das heißt, ich hatte hinterm Ladeluftkühler einen Drucksensor, der konnte dann, also der hat das nicht in Bar, sondern in PSI gemessen, also ein amerikanisches System, ist ja ein amerikanischer Hersteller gewesen, hat er das gemessen, wie viel Druck anliegt und je nachdem, wie viel Ladedruck ich fuhr, konnte ich dann halt mehr oder weniger Wasser-Methanol einspritzen. Ich hatte einen komplett freien Controller im Handschuhfach sitzen, das sah schon sehr geil aus, so eine kleine LED im Aschenbecher drin und die LED leuchtete immer heller, umso mehr eingespritzt wurde. Also das war so ein stufenloses System so gesehen. Ich hatte mir dann, weil der Alex irgendwie, ich hatte für PKWs mir ein System gekauft und Alex hatte halt ein Truck-System gekauft, das heißt man konnte insgesamt 5 Liter Wasser-Methanol, oder nee, der konnte 15 Liter im Maximalbereich Wasser-Methanol die Minute einspritzen. Nicht zu viel, Leute, kann ich euch jetzt schon sagen, solltet ihr mal drüber nachdenken. Wenn ihr das einstellt, tastet euch langsam nach vorne, denn ich habe meinen Motor mal richtig böse absaufen lassen, indem der nachher der ganze Brennraum voll mit Wasser-Methanol war. Bis wir das wirklich wieder freigefahren hatten, das war echt übel, gerade beim Diesel, hat das echt lang gedauert. Wir mussten es nachher tatsächlich absaugen. Ja, deswegen, also das ist im Prinzip ein System, die... Zumindest das AEM-System. Ich glaube, es gibt es auch drehzahlabhängig oder zeitenabhängig oder gaspedalstellungsabhängig. Könnt ihr das einfach steuern lassen. Aber ich hatte es halt druckgesteuert eingestellt und ich konnte halt auch beide auf Max-Peak stellen. Dann ist halt immer, sobald Ladedruck anlag, volle Power eingespritzt worden. So bin ich das tatsächlich auch auf der Viertelmeile gefahren, weil da fährst du ja nur flat out und da willst du ja nicht so eine Kurve haben, beziehungsweise die Kurve konnte ich, ich habe die nur in den ersten zwei Gängen im Prinzip so gehabt und dann konntest du halt du konntest so Zeitbereiche auch einstellen. Das war super, super geil gemacht beim AEM-System. Ja, und dann ist man damit Wasser mit der Nohre rumgeschippert. Was hat das Ganze gebracht? Also wir hatten nachher mit noch 2-3 Kennfeldern und dem Rest, den ich optimiert hatte, wie Ladeluftkühler, was man auch sagen muss, beim Viertelmeilen hatte ich nachher das Differential hart, also nicht hart aufgehangen, sage ich mal, sondern an die Karosserie verbunden, weil gerade wenn ihr so Kickstarts macht immer, ohne irgendwelche, also der 123D hat halt kein Differential, beziehungsweise keine Sperre, der hat halt nur ein normales Differential hinten und das ganze Ding schlug schon fast, also verwund sich immer so nach rechts im Prinzip und schlug dann schon fast gegen die Karosserie. Also musste ich das mit so speziellen Streben befestigen. Das gibt es aber tatsächlich auch von Herstellern, von Leuten, die das Problem auch schon mal hatten. Und dann macht man hinten all den Käfig vom Differential, verbindet man das Ganze mit der Karosserie. Super krasse Sache. Man musste das ganze Auto so ein bisschen versteifen, damit das auch wirklich geradeaus lief. Wir haben da mehr investiert, als wir hätten müssen, aber für Alex und mich war das damals ein richtiges Wettrüsten. Was dabei nachher rauskam, waren insgesamt der 330D, der hatte also einen Ladeluftkühler von Wagner, ein, ich glaube, dann das vierte oder fünfte Kennfeld, wo wir das wirklich, also Alex hatte das wirklich richtig krass rausgefahren, Wassermethanol von Snow Performance, Gaspedal abhängig, also Potentiometer gesteuert, plus einen größeren Turbolader, Abgasanlage mit Einzellen-Cut-Technologie und, ja, das war es, glaube ich, gewesen bei Alex und er hatte aus einem 330D, Prüfstandslauf, also wir hatten wohl gemerkt, wir waren beide auf einem Prüfstandslauf gewesen, hatte er, wenn ich mich jetzt nicht vertue, nee, ich vertue mich nicht, bin ich mir noch ganz sicher, 370 PS aus diesem Auto rausgeholt. Aus dem Touring. 230 PS so Serie und er hatte nachher 370 PS das Teil. Man muss dazu sagen, ich könnte euch kurz ausrechnen, wie viel Geld da reingeflossen ist. Wassermethanol-System kostet schon mal mindestens 500, 600, 700 Euro. Der Upgrade-Turbolader an Taui. Ladeluftkühler auch ein Tausender plus der Datenstand. Ne? Da seid ihr, natürlich habt ihr im Verhältnis zum Saugertuning, ne, mit wesentlich weniger Geld, wesentlich mehr erreicht, aber trotzdem teuer. Der 123D, da konnte man nicht ganz so viel rausholen, aber der hatte mit Wassermethanol, wir reden übrigens auch beim 330D, Wassermethanol mit im vollen Peak. Ohne Wassermethanol hatte dem Alex seiner, glaube ich, 340 PS oder so, also 30 PS ungefähr hat das Wassermethanol gebracht. Und der 123D hatte 325 PS. Das war richtig, richtig geil und das war das Schnellste, was ich, glaube ich, im 123D irgendwo jemals gehört habe, auch im Forum oder so. Man war ja früher noch viel in Foren unterwegs, wer sowas noch kennt. Ja, deswegen, das war der 123D, meine Erfahrung mit Turbo-Tuning. Ich fand's geil, ich würde es auf jeden Fall immer so wieder machen. Ich bin nur immer noch ein bisschen gehemmt, weil mir das Auto geklaut wurde. Und ich würde das genau wieder so machen. Und ich hätte bei jedem Teil, das ich kaufe, wieder den Hintergedanken, schon wieder dasselbe gekauft wie damals. Und ja, ja, das hält mich noch so ein bisschen davon ab. Man muss übrigens dazu sagen, Alex in seinem 330D fuhr einen Wagner-Ladeluftkühler. Ich in meinem 123D fuhr einfach den Upgrade-Lader von BMW Performance für die 135Is. Der passte nämlich saug und schmatzend und war, glaube ich, mit damals 240 Euro wirklich ein super krasser Schnapper. Neu. Und nur unverhältnismäßig kleiner als einer von Wagner, den man halt im Aftermarket hätte kaufen müssen. Ja, liebe Freunde, das zu meinen Erfahrungen mit Turbo-Tuning. Ich kann es nur empfehlen. Ich fand es total geil. Und das hat wirklich, also das lässt euch wirklich in so einen Leistungsrush kommen, in dem ihr immer mehr, immer mehr, immer mehr wollt. Ich kann die Jungs total verstehen, die auch wirklich voll auf sowas abfahren. Und ich glaube, mich hätte es auch noch weiter gecatcht, wenn mir das Auto nicht geklaut worden wäre. Naja, so viel dazu. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Ciao.